ARD.
Der fremde Freund im Westen erschienen als Drachenblut, Hornsende, Trutz oder Glückskind mit Vater. Christoph Hein ist seit mehr als 4 Jahrzehnten international bekannt und einer der wichtigsten deutschsprachigen Gegenwartsschriftsteller. Sein jüngster Roman, Das Narrenschiff, beleuchtet fast ein halbes Jahrhundert deutscher Geschichte. Die Entstehung der DDR, ihr schleichender Untergang, das Ende vor 35 Jahren und den Nachhall. Viel Gesprächsstoff zum Auftakt der 30. Schweriner Literaturtage und für dieses Literaturcafé von NDR 1 Radio MV. Ich bin Anke Jahns und sage herzlich willkommen Christoph Hein und Ihnen, dem lesebegeisterten Publikum. Herr Hein, die Tickets für diesen Wichernsaal, für diese Lesung mit Ihnen aus dem Narrenschiff, waren sofort ausverkauft. Das ist Goldstaub sozusagen. Man hätte jeden Platz 3-mal verkaufen können. Ist das überall im Osten so oder ist es auch im Westen so? Sie sind ja schon ein paar Monate unterwegs mit dem Buch zur Lesung.
Nun, ich bin nicht so sehr viel unterwegs, aber es ist im Westen genauso wie im Osten. Also es war anfänglich etwas stärker im Osten, aber inzwischen ist da eine Welle der Begeisterung darüber gekommen. Das ist unglaublich und mein Verlag ist sehr glücklich, weil er druckt Auflage um Auflage und kommt gar nicht hinterher.
Und ich habe auch gestaunt, im Publikum sitzen nicht wie sonst manchmal nur Ältere, die DDR auch erlebt haben, sondern es sind durchaus auch viele jüngere Leute hier. Ist das auch typisch für die Lesung, für das Interesse am Buch?
Das haben mir sehr viele jüngere Leute erzählt, dass sie mit dem Buch das Leben ihrer Eltern und Großeltern zum ersten Mal begriffen haben, was ihnen so vorher unverständlich war. So wie mir viele Westdeutsche sagten, sie hätten durch dieses Buch zum ersten Mal begriffen, was die DDR war. Also der Sinn und der Unsinn, das hätte ihnen dieses Buch eröffnet.
Sie wurden 1944 im Schlesischen geboren, sind als Pastorensohn in der DDR aufgewachsen, nahe Leipzig in Bad Düben. Und Sie haben die DDR ja in Gänze erlebt. Sie spielt natürlich in Ihrem Werk, in all Ihren Büchern oder vielen Ihrer Bücher eine Rolle. Warum musste es jetzt 35 Jahre, nachdem das Land untergegangen ist, nochmal so ein großer DDR-Roman sein für Sie?
Ach, irgendwann, meine Frau hatte mich darauf aufmerksam gemacht vor 5 Jahren, dass ich demnächst 80 werde. Und dann dachte ich, naja, dann muss ich mal über die Zeit schreiben, die ich da erlebt habe. Und dann wollte ich ein bisschen nochmal das Ganze in den Überblick nehmen und habe dann im Unterschied zu allen früheren Romanen diesmal den Blick von oben gemacht, also von der Nomenklatura, was für mich ungewöhnlich war, weil ich sonst immer doch eher den Blick von unten hatte. Aber ich denke, ich habe da so einiges von dem erfassen können, von der Zeit, in der ich gelebt habe.
Aber wie lange haben Sie dran gesessen? Es ist ein dickes Buch, starke Recherchen.
Ja, es waren unheimlich viele Recherchen, weil ich einige Irrtümer der Historiker da korrigieren musste. Und da muss man sehr tief in die Geschichte und die damaligen Zeitungen, Zeitschriften schauen. Also das war mit viel Recherche verbunden.
Und hätten Sie dieses Buch auch vor 20 Jahren, 25 Jahren schon schreiben können? Oder wäre es da anders ausgefallen?
Ach, wissen Sie, dieser Tage fiel mir ein kleiner Aufsatz in die Hände. Wegen einer Übersetzung muss ich den nochmal nachschauen. Die New York Times hatte mich 1990 gebeten, ich solle ihnen einen Artikel schreiben über das, was da in Deutschland, speziell in Ostdeutschland, passiert ist. Nur hatte ich keine Lust, ihnen so einen journalistischen Bericht zu geben und habe stattdessen eine Geschichte ihnen erzählt. Und da ich dachte, das würden die New Yorker oder die Amerikaner am besten begreifen, habe ich das an die Geschichte von Kolumbus gebunden. Und der kleine Aufsatz, der hieß kein Seeweg nach Indien. Und als ich den jetzt nach 35 Jahren wieder in die Hand bekam, sah ich, es ist die Kurzfassung vom Narrenschiff. Also wenn jemandem das Narrenschiff zu dick ist, dann kann er diese 10 Seiten kein Seeweg nach Indien lesen. Da steht auch alles drin. Also insofern hatte ich das Thema schon länger.
Ja. Also, aber Sie hätten wahrscheinlich mehr vom Ende berichtet, wenn Sie vor 20 Jahren so ein Buch geschrieben hätten. Oder hätten Sie die Anfangsjahre auch so in Fokus gestellt?
Die habe ich damals auch ganz kurz mit in den Fokus gestellt, aber es stimmt, dass das Ende, das Scheitern von Kolumbus war entscheidender, war wichtiger.
Ja, Sie warten schon drauf, um was zu hören von Christoph Hein. Wir springen 80 Jahre zurück in das Jahr 1945. Der Krieg ist noch nicht ganz vorbei und es ist das zweite von 38 Kapiteln im Roman Narrenschiff. Bitte, Christoph Hein.
Ich beginne erstmal mit 49.
Schriftsteller.
Das kurze Einführungskapitel. Dem eingeschüchterten Mädchen gegenüber war er sehr wohlwollend und freundlich, so gütig wie in den Schulbüchern über ihn zu lesen war. Die Lehrerin hatte ihr gesagt, sie werde bei der Feierstunde neben dem Präsidenten sitzen, weil sie die beste Schülerin der beiden ersten Klassen sei. Sie wusste nicht ganz genau, was ein Präsident ist, aber ihre Schule trug seinen Namen. Sie würde heute neben dem Mann sitzen dürfen, nachdem man ihre Schule benannt hatte. Er war der Präsident des ganzen Landes und noch wichtiger und bedeutsamer als ihr Vater. Der Mann, den sie mit Herr Präsident ansprechen sollte, beugte sich zu ihr und fragte: Na, kleines Fräulein, wie heißt du denn? Ich bin die Katinka. Ein schöner Name, Katinka, ein sehr schöner Name für ein sehr schönes Mädchen. Und du willst sicherlich wissen, warum dieser dicke alte Mann neben dir sitzt. Sie schaut ihn ängstlich an, brachte aber kein Wort heraus. Du gehst in die erste Klasse, nicht wahr, Katinka? Sie nickte heftig. Und ich vermute, du bist die Klassenbeste und deshalb darfst du neben mir sitzen. Ohne auch nur eine Miene zu verziehen oder zu lächeln, nickte sie wiederum, wobei sie zu ihm aufsah. Ich will dir etwas verraten, was du aber keinen erzählen darfst. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Das Mädchen nickte heftig. Weißt du, ich war nie der Beste in meiner Klasse. Da gab es immer ein paar Mädchen und Jungen, die viel besser waren als ich. Aber das darfst du keinem weitererzählen, versprochen? Die Kleine nickte. Sie starrte ihn an und fragte so leise, dass man sie kaum verstehen konnte: Warum sind Sie dann der Präsident geworden und nicht der Klassenbeste? Ja, siehst du, das weiß ich auch nicht. Es hat sich so ergeben. Wahrscheinlich hat sich keiner meine Zeugnisse angesehen, aber das darfst du keinem weitererzählen. Das wäre sehr peinlich für mich. Katinka zögerte ein paar Sekunden, dann flüsterte sie: Versprochen. Pionier, Ehrenwort, Herr Präsident. Oh, Katinka, dein Schuldirektor schaut schon immerfort zu uns. Jetzt sollten wir beide den Mund halten und ihm zuhören, sonst stellt er uns doch in die Ecke. Am 1. Mai 1945 flog Carsten Emser mit weiteren 12 Genossen von Moskau nach Berlin. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Minsk landete die Maschine auf einem ehemaligen deutschen Feldflugplatz im Wald bei Karlau, südwestlich von Frankfurt an der Oder, wo sie von Offizieren der Roten Armee empfangen wurden, die sie in einem Mannschaftswagen der Infanterie zum Hauptquartier des Obersten Kommandos brachten, dem politischen Stab von Marschall Schukow, dem Oberkommandierenden der ersten weißrussischen Front. Pardon?
Also Christoph Hein kürzt hier spontan ein. Sie werden verstehen, dass 760 Seiten einfach zu viel sind und die Kapitel sind zu lang. Wir wollen ja auch nebenbei noch etwas sprechen und hat einen Zettel dabei mit den Kürzungen, oder?
Der Text war mal 1000 Seiten. Ich habe schon sehr stark gekürzt, damit das lesbar ist. Die Ankunft in Deutschland, in einem Land, in dem sie 12 Jahre zuvor mit Konzentrationslager oder Tod bedroht worden waren und nur mit Mühe ins Exil hatten entkommen können, erregte alle. Sie fieberten ihren neuen Aufgaben entgegen, begierig, aus der faschistischen Diktatur eine friedliebende Demokratie zu schaffen. Und sie waren glücklich, wieder in der Heimat zu sein. Ich liebe die russischen Wälder, aber ich liebe unsere Wälder noch mehr. Die Tannen, den Mischwald. Ich freue mich jetzt schon darauf, durch unsere deutschen Wälder zu spazieren, sagte ein 50-jähriger, schlohweißer Mann. Dann pass nur auf, dass du in deinen geliebten deutschen Wäldern nicht auf eine Mine trittst, erwiderte dein Tischnachbar. Dort kannst du auf eine Tretmine treffen oder auf eine menschliche Mine. Du hast doch gehört, dass die fanatisierte Jugend nun zu Werwolfen wurde. Und schwer bewaffnet werden die alle sein. Es liegen ja vermutlich genug Waffen und Uniformteile in den Wäldern herum, entsorgt von den Helden der Wehrmacht, ergänzte ein anderer. Trotz aller Sorgen und Ängste vor dem, was sie erwarten würde, waren alle freudig erregt, wieder in der Heimat zu sein. In dem Land ihrer Geburt, ihrer Sprache, ihrer Kultur. Gegen Mitternacht begannen sie zu singen. Gemeinsam stimmten sie die Lieder des Spanischen Bürgerkriegs an und russische Partisanenlieder. Zwei Männer begannen in einer Pause zu singen. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Und augenblicklich fielen andere ein und sie sangen, soweit es ihre Kenntnis des Textes erlaubte, das Lied von der traurigen Lorelei. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. Den Schiffer in seinem Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Er sieht nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, am Ende verschlingen die Wellen Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Und alle. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Es war schon nach Mitternacht, als Frieder, der in Hamburg Gesang studiert hatte und in Moskau zu einem vorzüglichen Funke ausgebildet worden war, mit seiner klaren Baritonstimme drei Lieder aus der Winterreise a cappella sang. Alle hörten ihm ergriffen zu, allen standen Tränen in den Augen, die sie nicht wegwischten. Als sie schlafen gingen, legte sich auch Emser halb ausgekleidet auf sein Matratzenlager. Er war über sich selbst verwundert, dass er an diesem Abend sogar mit zwei Leuten freundschaftlich gesprochen hatte, mit denen er in Moskau jeden Kontakt vermied, da er sie als Speichellecker und Feiglinge erlebt hatte. Das ist wohl die Heimat, sagte er sich. Pass auf, dass du nicht noch rührselig wirst. Ich springe etwas. Das ist heftig. Aktion Blitz. An einem Sonntag im Oktober schreckten die Nachrichtensendungen die Bevölkerung des ganzen Landes auf. Die Bürger wurden aufgefordert, sich unverzüglich mit ihrem gesamten Bargeld zu einer der überall eingerichteten Umtauschsammelstellen zu begeben. Und diese scheinen, die ab sofort kein amtliches Zahlungsmittel der Republik mehr sein, eins zu eins gegen neu gedruckte Geldscheine einzutauschen. Die Maßnahme sei notwendig und erfolge, um die illegal aus der Republik geschleusten Banknoten aus dem Zahlungsverkehr zu ziehen. In den Nachrichten hieß es weiter, dass 300 Mark umgehend eingetauscht werden könnten. Die darüber hinausgehenden Beträge würden bei der Deutschen Notenbank gutgeschrieben und könnten später abgehoben werden. Die Guthaben bei Banken und Sparkassen seien gesichert und blieben ungerührt. An dem Vormittag gab es an den Sammelstellen, das waren in der Regel Räumlichkeiten, die bei den Wahlen als Wahllokale genutzt wurden, größere Menschenmengen, die sich geduldig oder verärgert vor den Auszahlungsstellen bildeten und ihr Geld umtauschen wollten. Die älteren Leute waren besorgt, sie hatten eine Inflation und Geldentwertung erlebt und befürchteten, dass sie bei dieser Aktion, die von den Genossen Aktion Blitz getauft worden war, wiederum ihr erspartes Geld verlieren würden. Neugierig und misstrauisch sahen sich alle die neuen Scheine an, die sie erhalten hatten, und zeigten sie den vor der Tür Wartenden. Friedhelm Boetticke war an diesem Sonntag sehr beunruhigt und verzweifelt. Er gestand seinem Freund Benaja, dass er 12.000 Mark an der Steuer vorbei verdient habe, die er daher nicht in seiner Sparkasse eingezahlt hatte, sondern in seinem Buchregal versteckt hatte, zwischen einem Buchdeckel und dem Schutzumschlag, damit es bei einem Einbruch kaum zu entdecken war. Kuckuck war überrascht und lachte vergnügt auf. Da hast du dir selbst ein großes Kuckucksei ins Nest gelegt, mein Lieber. Was soll ich tun? Versuchen, das Ganze umzutauschen? Dafür brauchst du eine gute Erklärung. Ich sage, ich habe es mir Monat für Monat langsam zusammengespart, um mir etwas Größeres zu leisten, ein Auto oder eine besonders schöne und teure Urlaubsreise. Versuche es, ich hoffe, man glaubt dir. Vielleicht könntest du einen Teil übernehmen, vielleicht so 2.000 oder 3.000 Mark, das wäre doch eine völlig unverfängliche Summe. Oder hast du selber einen größeren Barbetrag umzutauschen? Nein, ich habe nicht einmal 100 Mark, ich zahle ja stets mit Scheck. Also dann gib mir dein Schwarzgeld. 3.000, das müsste zu machen sein. Die beiden gingen erst in der Mittagsstunde in das ihnen genannte Umtauschbüro, in der Hoffnung, dass zu dieser Zeit der Andrang nachgelassen habe. Beide erhielten die angekündigten 300 Mark der frisch gedruckten Geldscheine. Über den eingezahlten Rest bekamen sie eine Quittung. Der Mann, der das Geld von ihnen entgegennahm, sagte kein Wort über die Höhe der Summe. Er hatte sich an diesem Tag bereits die unsinnigsten Erklärungen anhören müssen und verzichtete daher auf Nachfragen. Er sagte ihnen, die Bank würde die Rechtmäßigkeit prüfen und in den nächsten Tagen oder Wochen das restliche Geld auf ihrem Konto gutschreiben. Friedhelm Boetticker Sorge, dass er Schwierigkeiten bekommen könnte, war unbegründet, denn 3 Wochen später waren die eingezahlten 9.000 Mark auf seinem Konto und 3.000 auf dem vom Kuckuck. Es hatte keinerlei Nachfragen gegeben und offenbar war auch das Finanzamt, an das Finanzamt keine Meldung erfolgt. In den Tagen nach dem Geldumtausch gab es in den Zeitungen mehrere Berichte, wie erfolgreich diese Aktion gewesen sei, dass das Volksvermögen geschützt worden sei und den westlichen Spekulanten ein empfindlicher und nachhaltiger Schlag versetzt werden konnte. Carsten Emser teilte den Freunden Genaueres mit. Der gut und in aller Stille vorbereitete Umtausch hätte 2,5 Millionen gekostet, doch man habe dadurch 300 Millionen dem Geldumlauf entzogen. Eine Geldsumme, die entgegen der Gesetze außer Landes geschafft worden war. Und das sei nur die Geldentwertung außerhalb der Landesgrenzen, denn auch im Land selbst war es eine gewichtige Aktion gegen das Schwarzgeld. Verschiedene Gewerbe, Autowerkstätten vor allem und das Metall- und Bauhandwerk hätten in den vergangenen Jahren ohne Rechnung gearbeitet und Gelder kassiert, die sie nie dem Finanzamt gemeldet hatten. Diese Summe würde auf 50 bis 100 Millionen geschätzt und konnte nicht umgetauscht werden, wenn diese Spekulanten nicht riskieren wollten, zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt zu werden. Empfindlich sei der Geldumtausch auch für die beiden Kirchen geworden, die von den westlichen Kirchen in den vergangenen Jahren mit großen Summen unterstützt worden waren, und zwar mit der ostdeutschen Mark, die zu einem Kurs von 1:4 oder 1:5 in Westdeutschland erworben, dann eingeschmuggelt und peu à peu als angebliche Kollekten ausgewiesen wurden, um Neubauten der Kirchen und Sanierung ihrer Gebäude zu bezahlen. Dann war der Umtausch der Geldscheine ein großer Erfolg, fragte Kuckuck. Emser schüttelte den Kopf. Ja und nein. Solche Aktionen sind höchst riskant. Wir haben eine nicht konvertible Währung, eine Binnenwährung mit einer eingeschränkten Auslandskonvertibilität. Doch jeder Staat, jede Wirtschaft braucht eine vollständige Konvertibilität seiner Zahlungsmittel. Selbstverständlich streben wir Konvertibilität an, die für uns durch den Kalten Krieg kaum erreichbar ist. Und ein unangekündigter Umtausch der Geldscheine ist für uns auf dem Finanzmarkt kontraproduktiv, wirft uns um Jahre und Jahrzehnte zurück. Dann war es ein Fehler, fragte Kuckuck nach. Wie ich sage, ein Fehler mit Vorteilen, eine gewinnbringende Aktion mit einem Pferdefuß.
Herr Hein, ich würde Sie gerne mal unterbrechen, weil es war alles ganz anders abgesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich im falschen Film. Wir müssen, glaube ich, wirklich erklären, was die Aktion Blitz war. Und wer der Herr Kuckuck ist und wer Herr Emser ist, denn das haben Sie bisher noch nicht kennengelernt. Also wann war die Aktion Blitz, dieser Geldumtausch?
Also der Emser hatte ich kurz vorgestellt, der war einer der allerersten, die noch vor Ende des Krieges nach Deutschland eingeflogen wurden. Dann,
ein Ökonomieprofessor, der dann später ins Zentralkomitee der SED kommt.
Ja, und das hatte eine gewisse Bedeutung in dem ganzen Buch, zieht sich seine Geschichte ein bisschen durch. Es sind alle Personen in diesem Buch sind Leute, die ich persönlich kennengelernt habe. Gelegentlich habe ich 3 oder 4 Personen zu einer Person zusammengezogen. Das betrifft auch den Kuckuck, ein Englischkenner und Germanisten, der als Jude dann Deutschland verlassen muss. Und da er nach Westeuropa ging, nach England, hatte er danach in der DDR große Schwierigkeiten, weil die Exilleute aus dem westlichen Ausland nicht in bedeutende Funktionen in der DDR eingesetzt worden waren. Das hatte wiederum mit dem Kalten Krieg zu tun, wo man immerfort Angst hatte, dass irgendwelche Spione, Saboteure, Agenten in wichtige Funktionen geraten. Also das ist ein bisschen, aber das wird in dem Roman alles sehr deutlich, und in den wenigen Minuten, die ich daraus vorlese, bleibt natürlich jetzt vieles für Sie rätselhaft.
Sagen Sie noch ein Wort zur Aktion Blitz, bitte.
Ja, das, was ich beschrieben hatte.
Welches Jahr war das?
Das ganz genau kann ich Ihnen das jetzt aus dem Handgelenk nicht sagen. Es war einfach eine Aktion, wo es gab den Kurs 1:4, 1:5, also dem Kalten Krieg gehörte, dass die DDR-Währung international nicht anerkannt wurde, unter anderem von Adenauer, von der Bundesrepublik, sodass der Kurs eben nur 1:4 war und sich zum Beispiel Westberliner in Ostberlin sehr, sehr billig alles Mögliche einkaufen konnten, weil sie das Geld zuvor umgetauscht hatten. Sehr viel Geld war, was ich auch in dem Kapitel beschrieben habe, ins Ausland gebracht worden. Und durch diese Aktion Blitz, durch einen überraschenden Geldumtausch, der nicht angekündigt war, wurden diese Millionen Gelder, die im Ausland waren, die Millionen Gelder Ost, auf einmal völlig wertloses Papier. Ja, das dazu. Ich lese weiter. Katinka war seit September in der 7. Klasse. 2 ihrer Mitschüler waren nicht versetzt worden, sondern hatten die 6. Klasse zu wiederholen. Dafür wurde im November, 3 Monate nach dem Beginn des neuen Schuljahres, eine neue Mitschülerin aufgenommen, die zuvor eine andere Schule besucht hatte. Das Mädchen hieß Beate und wurde, so wie es allen neu hinzukommenden Schülern erging, misstrauisch und ablehnend von der Klasse empfangen. Die neue Mitschülerin blieb verschlossen und bemühte sich nicht um Zuneigung oder eine Freundschaft. Ihre schulischen Leistungen waren in allen Fächern mäßig, dennoch waren die Lehrer ihr gegenüber merkwürdig zuvorkommend, was alle Klassenkameraden bemerkten und was nicht eben ihren Start in der Klasse beförderte. Am letzten Tag der ersten Schulwoche gab es zwischen Katinka und der neuen, dieser Beate, in der großen Hofpause zu einem heftigen Wortwechsel. Beate hatte sich abfällig über die neue und sehr farbenreiche Bluse von Katinka geäußert. »Das ist eine Clownsbluse«, sagte sie zu ihr, »damit kannst du im Zirkus auftreten.« Sie ist jedenfalls nicht so altmodisch wie dein Kleid. Das hast du wohl von deiner Oma übernommen oder von deiner Urgroßmutter. Besser altmodisch als ein dummer Clown. Plötzlich und völlig unerwartet holte Katinka mit ihrem rechten Arm aus und gab Beate eine so kräftige Ohrfeige, dass das Mädchen fast auf den Schulhof stürzte. Sie stolperte, konnte sich aber auf den Beinen halten, ballte beide Hände zur Faust und ging drohend auf Katinka zu. »Das wirst du bereuen, du dumme Kuh«, zischte sie. »Das wirst du doch bitter bereuen. Du weißt wohl gar nicht, wer mein Vater ist.« »Wer hier was bereuen wird, das steht noch nicht fest. Vielleicht erlebst du hier noch dein blaues Wunder«, erwiderte Katinka, wobei sie 2 Schritte zurückging und sich abwandte. Doch dann drehte sie sich zu ihr und erkundigte sich neugierig. »Dein Vater? Wer ist denn dein Vater, mit dem du so dicke tust?« »Mein Vater ist Walter Ulbricht«, sagte Beate stolz, »damit du es weißt.« Katinka schreckte zusammen. »Unser Russischlehrer?«, fragte sie entsetzt. »Dein Vater ist unser Russischlehrer Ulrich?« »Ach was, ich spreche von Walter Ulbricht. Das ist der erste Sekretär, der mächtigste Mann in unserem Land, damit du es weißt.« »Ach so«, meinte Katinka gelassen und erleichtert, da ihr der Titel erster Sekretär wenig sagte, sie es sich aber mit dem Russischlehrer jedoch nicht verderben wollte. Meine Mutter ist auch sowas wie eine erste Sekretärin beim Kino. Und mein Vater gehört sogar zur Regierung. Oh, bist du dumm, lachte Beate auf. So dumm, dass du nicht einmal weißt, was ein erster Sekretär ist. Katinka überlegte einen Moment, ob sie diesem unverschämten Mädchen noch eine Ohrfeige geben sollte, aber dann drehte sie sich nur wortlos um und ging zu ihrer Freundin, um ihr zu erzählen, was die Neue gesagt hatte. Eine Woche später wussten alle Schüler der Pieck-Schule, auch Katinka, was sie neuerdings für eine Mitschülerin bekommen hatten, und dieses Ereignis war für einige Tage das alles beherrschende Gesprächsthema. Sie hatten auch bemerkt, dass die Lehrer sich gegenüber dieser Beate anders verhielten, sehr zurückhaltend und geradezu höflich. Einige Schülerinnen suchten auf dem Schulhof die Nähe zu der Tochter des mächtigsten Mannes der Republik. Sogar Schülerinnen der höheren Klassen bemühten sich, mit ihr befreundet zu sein. Doch die meisten Schüler mieden sie in den Schulpausen und gingen ihr aus dem Weg. Doch es kam häufig vor, dass eine kleine Gruppe dicht an ihr vorbeiging und ihr einen Schlag in den Rücken verpassten, sodass das Mädchen stürzte und sich die Knie blutig schlug. Wenn Beate sich umwandte, um zu sehen, wer sie geschubst hatte, war die kleine Gruppe unbesorgt weitergeschlendert. Keiner sah sich nach ihr um und es war dem Mädchen nicht möglich, den Übeltäter auszumachen, um in der Pausenaufsicht zu melden. Katinka hatte den Eltern berichtet, wer an ihrer Schule und in ihre Klasse gekommen sei. Und sowohl ihre Mutter wie den Stiefvater interessierte diese Mitteilung und sie fragten sie nach diesem Mädchen aus. Als sie später erzählte, dass diese Beate bei den meisten Mitschülern verhasst war und viele sie auch drangsalierten, sie hinterrücks schubsten oder ihr unversehens einen Schlag auf den Kopf gaben, wobei sie darauf achteten, unerkannt zu bleiben, ermahnten die Eltern sie, sich keinesfalls gegen die Tochter von Ulbricht zu stellen. Wenn sie sich schon nicht mit ihr befreunden wolle, so solle sie sich ihr gegenüber freundlich verhalten. Der Direktor sah sich genötigt, bei einem der wöchentlichen Schulappelle auf diese sich häufenden Übergriffe einzugehen. Er drohte allen Schuldigen schwere Rügen an. Katinka folgte dem Rat oder vielmehr der Ermahnung der Eltern, ging ihr allerdings aus dem Weg, um keine Vertraulichkeit mit diesem Mädchen aufkommen zu lassen. Diese Beate war mit drei Mädchen aus der 8. Klasse befreundet. Es waren Mädchen, deren Väter höhere Funktionen in Ministerien hatten, also Staatsfunktionäre waren. Katinka hatte Mitleid mit dem Mädchen. Sie bedauerte Beate, denn dieses Mädchen mit dem verhassten Vater hatte es in der Schule schwer. Sie wurde stellvertretend für den Vater schikaniert. Man mied sie, wich ihr aus und brachte es fertig, sich verächtlich umzudrehen und sie keiner Antwort zu würdigen, wenn man von ihr angesprochen wurde. Auch Katinka hielt sich von ihr fern, wenngleich sie sich auch nicht so bösartig verhielt wie einige ihrer Klassenkameraden. Abgesehen aber von den Ermahnungen der Eltern wollte sie nichts mit ihr zu tun haben, da diese Beate in ihren Augen ein ausgesprochener Trampel war. Ein Mädchen, das sich wie eine alte Bäuerin bewegte und jeden Tag griesgrämig auf seinem Platz saß. Nein, ein reizvolles und lustiges Mädchen war sie keinesfalls. Sie hatte keinen Witz und verstand keine der ironischen Verdrehungen, mit denen die 12- und 13-Jährigen es liebten, ihren Bemerkungen Geist und Schärfe zu geben. Ungünstig für das Verhältnis und den Kontakt zu den Mitschülern war auch das Verhalten der Lehrer, der Tochter von Ulbricht gegenüber, die geradezu liebedienerisch mit ihr umgingen. Sie nie tadelten, ihre Fehler sehr höflich und verständnisvoll verbesserten und sie im Unterschied zu den anderen Schülern nie zurechtwiesen oder sie mit einem scharfen Wort zur Ordnung und Mitarbeit aufriefen. Die Schüler belustigten sich zwar über die Unterwürfigkeit der Lehrer, doch noch mehr steigerte diese Katzbuckelei ihren Unmut gegen die Neue. Ich gehe jetzt schon sehr weit zum Ende des Romans.
Wir hatten es eigentlich so geplant, dass Sie immer 10 Minuten lesen, dann eine Fragerunde, dann verstehen wir es besser. So war mein Ansatz. Aber wenn Sie wollen.
Nein.
Okay. Ich bitte Sie. Es waren ja auch andere Kapitel als die, auf die ich mich vorbereitet habe. Aber die Katinka spielte ja jetzt eine größere Rolle. Die Katinka ist ja im Grunde die Frau, die Rudolf Kaczmarek in dem Buch heiratet. Ja. Und Rudolf Kaczmarek kommt auf Seite 510 vor und ist unverkennbar Christoph Hein. Also haben Sie Ihre eigene Familiengeschichte da auch mit einfließen lassen?
Nein, dieser Kretschmacher ist nicht unverkennbar, er ist verkennbar mit mir.
Also er hat Logik studiert?
Ja, ja. Es gibt keinen Roman, wo ich nicht irgendwo mit meiner Biografie vorkomme. Auch in den schlimmsten, bösesten Romanen habe ich immer vieles aus meiner Biografie übernommen, weil das macht den Roman etwas plastischer. Aber ich habe den Kretschmarek doch sehr weit entfernt von mir angelegt. Die Katinka, Tinka allerdings, die ist identisch mit meiner ersten Frau. Die Familiengeschichte bringe ich da ganz getreu bis hin zu dem Stiefvater und der Mutter, da stimmt sozusagen jedes Wort.
Also die waren wirklich so politisch linientreu. Der Goretzka, ein Kriegsversehrter, der dann auch Hütteningenieur ist und mit der Partei ein bisschen Ärger kriegt. Und seine Frau, die auch Karriere machte in der Partei. Und die haben Sie ja, als Sie als Schwiegersohn da vorstellig wurden, ganz schön verhört. Stimmt das denn auch? Ist das wahr oder war?
Das war so, dieser Schwiegervater war der Sohn eines Pfarrers im Ruhrgebiet, wurde dann überzeugter Nazi, bemühte sich um Mitgliedschaft in der SA und der SS, was von SA und SS abgelehnt wurde, wegen körperlicher fehlender Qualitäten. Und in der Kriegsgefangenschaft wurde er umerzogen und wurde dann zu einem begeisterten Stalinisten. Und das blieb er bis zum Lebensende, noch lange über den Tod von Stalin hinaus, blieb er ein absolut überzeugter Stalinist. Und die Mutter war eine völlig unpolitische Frau. Der Vater von Katinka war ein Jude, der am Ende des Krieges noch umgebracht wurde. Sie war bereit, jüdisch zu heiraten und lernte dann den Kriegsheimkehrer Kretschmarek kennen und drehte sich dann völlig und machte dann eine Karriere in einer völlig entgegengesetzten Richtung. Das ist ein absolut genaues Porträt meiner Schwiegereltern und war absolut typisch normal für die Zeit nach 45, wo alle da aus dem Krieg zurückkamen und nichts mit dem Krieg zu tun hatten. Ich erinnere mich, in der Kleinstadt, wo ich zur Schule ging, mein Vater war durch eine Beinverletzung vom Wehrdienst befreit. Aber es gab nicht einen einzigen Schüler in der Klasse, der zum Beispiel gesagt hätte, dass sein Vater bei der Wehrmacht war. Obwohl das ja kein Verbrechen war, sonst war ja eine Pflicht. Aber das wurde alles verschwiegen. Das wurde verschwiegen, vergessen. Das war völlig normal.
Die DDR hatte ja auch irgendwie die Vorstellung, dass man bei Stunde Null anfangen könnte. Oder die Leute, die DDR aufbauten. Ne? Als hätte es keine Vorgeschichte gegeben.
Das ist richtig. Das merkte ich dann noch in solchen Arbeiten wie Horns Ende, dass mir das vorgeworfen wurde, dass ich ja in dem Buch Horns Ende das übergangslos beschreibe, dass die Leute aus der Weimarer Republik und der Nazizeit dann eben die erste Bevölkerung in der DDR auch waren. Das wollten sie nicht, das wollte der Staat nicht hören. Das sollte ein totaler Neuanfang sein. Die westdeutsche Alternative war, dass Adenauer all die Nazis übernommen hatte. Er wollte Fachkräfte haben und er scheute sich nicht in allen Wissenschaften, in der Politik. Sogar der Geheimdienst wurde aus der Nazizeit übernommen. Personen gleich. Das interessierte Adenauer überhaupt nicht. Er wollte Fachleute haben. Die DDR machte das Gegenteil. Sie setzten diese Leute alle ab. Braucht aber dann neue Leute, die aber natürlich keine Ahnung hatten und keine Ausbildung. In den Schulen wurden neue Lehrer eingesetzt, die ihren Schülern, da sie selber, was weiß ich, in einem handwerklichen Beruf vorher tätig waren, die ihren Schülern nur eine Stunde voraus waren. Aber es gab natürlich immer ein paar Schüler, die ihrem Lehrer zwei Stunden voraus waren und die das auch sehr gerne genüsslich auswogen. Das ist eine fatale Geschichte von beiden Seiten. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden würde, vor diese Frage gestellt, aber die ganzen Nazis zu übernehmen, das hätte mir große Bauchschmerzen gemacht, ja.
Es gibt 5, 6 Protagonisten in dem Buch, anhand derer Sie erzählen, wie sich die DDR entwickelt hat, wie die Ideale waren am Anfang und wie sie schleichend untergeht. Also wie die Leute auch opportunistisch werden, ihre Ideale verraten, ihre Zweifel beiseite räumen und versuchen, die Parteilinie im Prinzip aufrechtzuerhalten. Wie ist das? Was glauben Sie, wann war ungefähr der Punkt, wo die Lügen hätten richtig auffallen müssen, wo sie hätten sagen müssen, nein, es geht nicht mehr mit der DDR?
Der Punkt liegt sehr früh. Der Kalte Krieg, ich setze den Beginn in diesem Buch an mit dem Sieg der Sowjetunion in Stalingrad. Das in dem Moment war klar, dass die Nazis, die Wehrmacht den Krieg verlieren werden. Und da begann der Kalte Krieg. Und diesen Kalten Krieg hatte die DDR von Beginn an verloren. Sie hatten keine Chance. Noch vor Staatsgründung hatte die Ostdeutsche Teilrepublik diesen Krieg verloren. Und das brachte es mit sich, dass die DDR übermäßig auf sogenannte Agenten, sogenannte Saboteure und so weiter reagierten, dass sie einen übermäßig großen Staatssicherheitsdienst aufbauten in der Hoffnung, dass sie dadurch diese Probleme in den Griff bekommen. All dieses führte dazu, dass die Chancen auf einen demokratischen, freiheitlichen Staat schon von Beginn an verloren waren, noch vor Gründung der DDR. Und das führte peu à peu dann zu den Korrosionsfällen, die schließlich den ganzen Ostblock umwandeln, in Gefahr brachten. Und die westlichen Kalten Krieger hatten sehr schnell mitbekommen, dass der große Knackpunkt in den sozialistischen Ländern sei die DDR, die als Teilstaat eines deutschen Staates am ehesten zu knacken sei. Und deswegen wurde Walter Ulbricht zur Hassfigur Nummer 1 aufgebaut, obwohl er anders als die anderen sozialistischen Führer viele Direktiven, Befehle von Stalin nicht ausführte. Also diese großen Schauprozesse, was Stalin von allen anderen sozialistischen Staaten verlangte, führte er nicht durch. Die waren bei ihm sehr gemäßigt. Da gab es Gefängnisstrafe und die Verurteilten wurden nach der Gefängnisstrafe auch wieder in Staatsämter übernommen. Das war völlig anders. Es gab nicht diese Todesurteile, die in der Lubjanka in Moskau da reihenweise stattfanden und die eben auch Polen, Tschechien, Bulgarien, Ungarn alle durchgeführt hatten aufgrund der Befehle von Stalin. Da hielt er sich dagegen. Dennoch wurde er Todfeind Nummer 1 und das war eine insofern korrekte Überlegung der Kalten Krieger West, weil DDR war dann auch das erste Land, was zu kippen drohte am 17. Juni 1953. Bei allen anderen Ländern passierten diese Abwehr gegen den Staat Jahre später. Polen, Ungarn, alles sehr viel später. Es war DDR, wo es zuerst passierte. Und das hatte natürlich auch mit dem Kalten Krieg zu tun und dem, dass die Bevölkerung auch durch die westdeutschen Medien bestens informiert waren über die Welt, über das Weltgeschehen. Und natürlich der Punkt, dass es nach den Vereinbarungen, nach dem Zweiten Weltkrieg Reparationszahlungen zu leisten waren. Und die westlichen Länder haben diese Reparationszahlungen sehr schnell eingestellt, weil sie merkten, das bringt die Bevölkerung gegen sie auf. Die Sowjetunion, die am schlimmsten verheert worden war, wo das Land richtig zerstört war, wollten und konnten diese Reparationsleistungen nicht einstellen, holten weiterhin alles Mögliche aus den ostdeutschen Betrieben heraus. Sogar Eisenbahnschienen wurden transportiert, obwohl der Abbau und der Transport wahrscheinlich genauso teuer war wie das neue Herstellen. Das führte dazu, dass Ostdeutschland ganz stark zurückblieb. In den Betrieben musste man, da die Maschinen abgeholt worden waren, die uralten, die bereits verrotteten Maschinen wieder aus dem Keller holen und mit denen weiterarbeiten, um überhaupt arbeiten zu können. Das führte dazu, dass dann Ostdeutschland finanziell, ökonomisch sehr stark zurückfiel und diesen Vorsprung nie hat er aufholen können.
Ich fand auch sehr interessant, nicht nur die Reparationsleistungen, die Ostdeutschland benachteiligt haben. Ich fand sehr interessant, welchen Blick Sie hatten auf Walter Ulbricht und dass er eigentlich noch für die Rückgabe der ehemaligen Ostgebiete war. Also in meiner Schulzeit habe ich gelernt, das sei alles Revanchismus. Die vertriebenen Verbände im Westen wurden als revanchistisch hingestellt. Aber die DDR, die frühe DDR, wollte wirklich noch Schlesien und Pommern zurückhaben und andere Gebiete.
Ja, das war so eine der Arbeiten, wozu Recherche notwendig war. Da musste man wirklich in die ganz uralten Dokumente und Zeitungen zurückgreifen. Bis 1951 war Ulbricht absolut dagegen, dass Schlesien und Pommern nicht mehr deutsch seien und widersprach damit Stalin. Bescheiden, aber er widersprach ihm. Er wusste, diese DDR ist zu klein. Ostdeutschland ist ein Agrarland im Unterschied zu Westdeutschland, wo die Industrie war, in Hamburg, im Ruhrgebiet und so weiter, war Ostdeutschland ein Agrarland, aber die beiden großen Flächen, Agrarflächen, Pommern und Schlesien fehlten und Ulbricht sah sehr schnell, dass dieser kleine Teilstaat, wo noch die Agrarflächen geklaut worden waren, nicht überleben konnten. Da war Stalin absolut dagegen. Stalin hat es allerdings ein Jahr später, 1952, begriffen und macht dann den Vorschlag, dass Gesamtdeutschland wieder vereinigt wird zum Preis der Neutralität. Churchill war damit einverstanden, Konrad Adenauer lehnt es ab. Für Konrad Adenauer endete Deutschland ohnehin an der Elbe. Östlich der Elbe begann für ihn schon Sibirien. Und deswegen hatte er da kein Interesse an dieser Einigung. Ein Jahr später, 1953, geht Stalin weiter und bietet an, dass ganz Deutschland und ganz Polen befreit werden zum Preis der Neutralität. Wiederum ist Churchill begeistert und wiederum lehnt Konrad Adenauer es ab. Mhm. Das waren die Geschichte.
Möchten Sie da vielleicht aus dem Kapitel 11 was lesen oder wollen wir es dabei belassen?
Ja, lass es dabei.
Wie kommt es denn, dass wir das in Geschichtsbüchern nicht finden? Also ich habe das in der DDR in Westbüchern auch nicht gesehen.
Das ist ja einfach. Die DDR-Historiker haben natürlich nach 1951 in allen Broschüren und Artikeln und so weiter so getan oder geschrieben, als wäre Ulbricht seit 1945 für die Abgabe der beiden deutschen Länder Schlesien und Pommern gewesen, was nicht stimmte, aber die Historiker folgen der Staatsdoktrin. Und die westdeutschen Historiker hätten das natürlich genau beschreiben können, also dass Ulbricht bis 1951 gegen die Abtrennung war. Aber zu der Zeit, es herrschte Kalter Krieg, wurde Ulbricht als Hassfigur Nummer 1 aufgebaut. Und da war dieser Punkt, dass er bis 1951 auf der Rückgabe der Gebiete beharrte, ein positiver Punkt für ihn, den man nicht erwähnen wollte. Also dadurch ist das vollkommen heruntergefallen. Ja.
Sie haben auch schon mal gesagt, dass eigentlich nicht die Historiker, sondern seit Homer die Romanciers die wahre Geschichte aufschreiben würden. Wie meinen Sie das?
Von Homer bis Tolstoi waren es immer die Autoren, die Romanciers, die genaue Geschichte beschrieben haben. Die Historiker, das ist ja die Krux ihres Berufes, die Historiker können nur die Hinterlassenschaften der Geschichte aufschreiben. Und die Hinterlassenschaften der Geschichte ist das, was die Herrschenden von sich und ihrer Politik hinterlassen. Sie konnten nicht andeuten, dass das einfach nicht stimmt, was die Politiker, die Abgeheifelten oder Aktiven ihnen erzählen. Sie mussten dem folgen. Das war bei diesem Punkt Ulbricht 1945 bis 1951 so. Sie folgten dem, was die Regierung, der Staat sagt. Das war in der Sowjetunion so, war in der DDR so. Das ist offenbar inzwischen auch in den USA so. Also traut nicht den Historikern, traut den Romanciers.
Aber als Schriftsteller haben Sie doch auch Fantasie und dichten was dazu. Also wo soll ich als Leserin merken, was ist die Wahrheit, die historische Wahrheit?
Nein, ein seriöser Autor dichtet hinzu, aber er dichtet nur hinzu, was die reine Wahrheit ist.
Okay. Also da werden Sie sicherlich öfter mit Historikern streiten, oder? Haben Sie schon viel Resonanz bekommen?
Ja, einige Historiker sind sehr, sehr böse und so, aber nein, aber es gab auch welche. Es gibt hier in dem Buch zwei Vorsprüche. Der eine ist von Goethe. Hartnäckig wird das Welt und Nachwelt leugnen, du schreib es treulich in dein Protokoll. Das ist aus dem Faust. Und der zweite, und das würde jetzt das betreffen mit den Historikern, der ist von Josef Roth und lautet: Ein Frauenarzt weiß nur selten, was einer Frau fehlt.
Mir ist an einer anderen Stelle noch aufgefallen, dass Sie historisch etwas anderes behaupten als so die gängige Geschichtsschreibung. Und zwar geht es um den Sturz von Ulbricht und Honeckers Machtübernahme. Ja. Mögen Sie da vielleicht mal das Kapitel lesen oder uns erzählen?
Nee, ich lese ein anderes Kapitel. Aber
Also, Sie behaupten, es habe einen Putsch gegeben, dass Ulbricht mit Waffengewalt von Honecker gezwungen sein.
Ich werde es jetzt kurz erzählen. Ulbricht hatte aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage der DDR eine Annäherung an Westdeutschland geplant und eingegangen. Darüber war Brezhnev unheimlich empört. Und Brezhnev regte an, dass Ulbricht abgelöst wird, und sein Liebling war Honecker. Und Ulbricht bekam es mit. Und dann, sehr überraschend, ohne Ankündigung setzte er Honecker, der zweitwichtigste Mann im Staat war, an einem Montag von allen Ämtern ab, Und noch überraschender, eine Woche später musste ihn Ulbricht wieder in dieses Amt als wichtigsten, zweitwichtigsten Mann einsetzen, was eindeutig auf den Druck von Moskau zurückging. Honecker wusste dadurch, dass er von Ulbricht nicht erwünscht war und dass Ulbricht möglicherweise einen anderen Weg findet, um ihn abzulösen. Und da beschreibe ich dann das, wie er in die Sommerfrische von Ulbricht fährt, er ihn mit seinen Sicherheitskräften, deren Sicherheitskräfte überwältigt und ihn zwingt, seine Abtretung zu unterschreiben. Andernfalls würde man ihn in dieser Sommerfrische festhalten, ohne Telefon und so weiter. Das wurde natürlich in der DDR-Historie nicht erwähnt. Da wurde so getan, was damals Ulbricht und Honecker öffentlich taten, dass Ulbricht aus Gesundheitsgründen zurücktreten würde. Ich recherchiere sehr gut. Ich hatte am 4. November 1989 Markus Wolf kennengelernt auf dem Alexanderplatz, auf dieser großen Rede. Er kam da zu mir mit seinen zwei Bewachern und erzählte mir, dass er so ein begeisterter Heinleser ist. Ich habe gesagt, das glaube ich Ihnen nicht und so. Und wir haben uns danach öfter getroffen. Mit ihm hatte ich dann auch dieses 4 Kilo Kaviar-Essen, was ich an einer anderen Stelle in dem Buch beschreibe. Und da erzählte er mir, er hatte von Mielke, von dem obersten Chef der Staatssicherheit, die Zusage, dass er als Chef für die Auslandsspionage über alle wichtigen Informationen bekommt, die in der DDR passieren, um seine Agenten zu schützen. Da er aber dem Mielke misstraute, hatte er einen zweiten Sicherheitsdienst aufgezogen und die konnten ihm dann sehr genau berichten, wie diese Ablösung erfolgte. Dass also Honecker mit schwer bewaffnet, er hatte sein Bodenpersonal mit schwersten Maschinenpistolen ausrüsten lassen, ist auf diesem Sommerhaus von Ulbricht erschienen. Die Leute an den Toren öffneten natürlich sofort die Tore, als sie sahen, dass es Honecker ist, also der zweite Mann des Staates, ohne ihn aufzuhalten. Dadurch konnte er mit seinen bewaffneten Leuten einfahren, die Personaltruppe von Ulbricht entwaffnen und Telefone abschneiden und so weiter und konnte dann Ulbricht zwingen, das Papier zu unterschreiben. Andernfalls würde man ihn auf dem Landgut festhalten und der Bevölkerung mitteilen, dass er schwer erkrankt sei. Und das konnte ich, wie gesagt, durch Markus Wolf erfahren und ich habe Markus Wolf relativ gut kennengelernt. Das war alles eine sehr genau recherchierten Geschichten.
Ja. Ja, wir haben im Journalismus so eine Regel, dass man mindestens zwei voneinander unabhängige Quellen braucht, um etwas zu behaupten.
Ach, man kann 4 Quellen haben und alle stimmen nicht. Also unabhängig. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig.
Ja, ist schwierig. Also, Sie glauben Markus Wolf und ich weiß nicht, hat es noch jemand behauptet, dass es so gelaufen ist oder der einzige Markus Wolf?
Ja. Das konnten nicht sehr viel mehr Leute sagen. Es gab nie sehr entscheidende Angriffe dagegen mich. Da war diese Markus-Wolf-Auslassungen doch wohl zu bedeutsam. Und notfalls würden ja vielleicht auch ein paar Leute aussagen, die daran beteiligt waren.
Markus Wolf ist einer der wenigen, die man eigentlich eindeutig erkennt im Buch.
Ja.
Als Markus Fuchs beschrieben war.
Alle Personen hatte ich andere Namen gegeben. Nur bei Markus Wolf hatte ich den Namen Markus Wolf stehen lassen, weil das schien mir unsinnig, den Chef der Auslandsspionage einen anderen Namen zu geben, weil jeder wusste, wer es ist. Und dann sagte mein Freund Wenzel, du hast alle Personen andere Namen gegeben, da gibt ihm auch einen anderen Namen. Ich sagte, das geht in dem Fall nicht, sehr schwer. Und Wenzel sagte, dann nenne ihn doch Fuchs. Und aus dem Wolf einen Fuchs zu machen, das fand ich dann absolut passend. Ja. Hat auch mit dem Beruf zu tun.
Ja, also insgesamt sind es ja Menschen, die Sie als Hauptprotagonisten haben. Übrigens hier sehr praktisch aufgeführt in einem Lesezeichen im Buch, das man auch nachlesen kann, denn es ist sehr viel Stoff drin und das hilft, die Protagonisten noch mal kurz in ihren Biografien nachzulesen. Die werden alle zu Opportunisten, die Idealisten. Sie haben große Ideale am Anfang, nie wieder Krieg, kein Faschismus. Sie wollen, dass alle Macht vom Volke ausgeht. Und dann schleicht sich da so viel Opportunismus rein, so viel Zweifel wegdrücken. Parteiabzeichen, Bonbon wird dann mal in die Tasche gesteckt, wenn es nicht passt. Es werden Lügen verbreitet. Es wird der Partei gefolgt, die immer Recht haben soll. Wie kam das? Warum war das System überhaupt nicht reformierbar und hat überhaupt keine Fehlertoleranz gehabt, keine Korrektur?
Naja, der Opportunismus ist dem Menschen eigen. Nur mit Opportunismus kann man eine Karriere machen. Wenn ich mich irgendwie gegen die herrschende Meinung oder gegen den Chef stelle, ist meine Karriere gefährdet. Also so ein bisschen Ja-Sagerei hilft finanziell sehr heftig.
Ja.
Und das ist nicht an die DDR gebunden, das haben wir weltweit, ne?
Ja, ja, sicher in jeder Gesellschaft. Aber das große Lügen in der DDR, warum haben wir das so lange mitgemacht? Also wir wussten doch, jeder Fünfjahrplan ist gefälscht. Es waren Phrasen, die gedroschen wurden. Und auf der anderen Seite hat man versucht, als Ventil über politische Witze was abzulassen und die Wahrheit irgendwie untereinander zu kommunizieren. Das ist schon nochmal ein Unterschied, glaube ich, zwischen den Systemen.
Nicht so sehr. Man hatte sich in Westdeutschland sehr schnell arrangiert, dass die ganze Staatsführung und die ganzen Herrschenden alles Altnazis waren. Machte ein bisschen Bauchschmerzen, aber man hat sich arrangiert, weil man, wenn man als kleiner Bürger gegen diese Altnazis vorgehen wollte, würde man die eigene Karriere sehr gefährden. Also diese Art von Anpassung, das ist ein weltweites Problem und wir erleben es gerade in erschreckendster Weise in den USA. Der Vizepräsident Wentz hat eins der schönsten Bücher geschrieben, die ich kenne, vor Jahrzehnten, und hat sich dann total gedreht. Er war ein Gegner von Trump und ist jetzt der heftigste Befürworter von Trump. Es zahlt sich für ihn aus. Und die Milliardäre in den USA sind in einem Maße reicher geworden, wie es Jahrzehnte zuvor nicht passierte. Also ein bisschen Anpassung zahlt sich selbst für Milliardäre aus.
Ja. Wie haben Sie es denn eigentlich geschafft, durch 4 Jahrzehnte DDR aufrechtzukommen?
Ach, wissen Sie, ich war Pfarrersohn und da gab es gar nicht so viele Möglichkeiten. Es hatte keinen Zweck, sich da zu tun, als gehöre man dazu. Also war es völlig klar, schon in der Schulzeit, schon im Grunde beginnend von der ersten Klasse. Da gab es Lehrer, die absolut gegen mich waren, weil ich der Sohn eines Pfarrers war. Und es gab auch 2, 3, die mich deswegen schätzen. Insofern ist das eine Übung von Kindesbein an. Dann ich war 14, dann wurde mir trotz meiner schulischen Leistung der Besuch einer Oberschule verboten. Dann bin ich mit 14 Jahren in den Westen gegangen, wohnte da in einem Schülerheim. Wir waren darauf angewiesen, dass wir irgendwie unterstützt werden, weil wir hatten ja kein Geld und die Eltern konnten mit ihrem Ostgeld uns da auch nicht weiterhelfen. Und das war dann in West-Berlin nicht ganz einfach, weil für die West-Berliner waren wir natürlich, ja, so wie heute die Migranten. Leute, die nichts haben, aber alles Mögliche wollen und so weiter. Also man war da auch nicht sonderlich geschätzt. Und dann wurde ich durch den Mauerbau wieder eingefangen. Und
also man muss mal dazu sagen, Sie waren in den Ferien 61 dann wieder bei Ihren Eltern in Bad Düben.
Ja, die DDR wollte mich zurückhaben und da wurde die Mauer in den Ferien gebaut.
Dann sind Sie dann im Osten geblieben, aber konnten Sie denn da Abitur zu Ende machen?
Das war jetzt äußerst schwierig. Jetzt hatte ich 2 schwere Todsünden auf meinem Haupt. Ich war einmal Pfarrersohn und ich war abgehauen. Und das führte dazu, dass ich dann jahrelang keinen Fuß auf den Boden bekam. Ich hatte mich dann einer Abendschule gemeldet, da bezahlte man und hatte eigentlich das Recht, dann da zu sein. Und dann wurde ich nach 3 Wochen gefeuert, wegen dem, dass ich mal Westberliner Schüler war. Ich wurde von allen möglichen Berufen ausgeschlossen, die ich dann machen wollte. Also Tischler oder sowas durfte ich nicht machen. Dann wurde mir angeboten, ich könne Buchhändler werden. Das fand ich interessant. Hinterher begriff ich, Buchhändler war einer der schlechtest bezahltesten Berufe und eigentlich nur von Frauen gemacht. Aber ich fand das eigentlich eine schöne Idee. Ich dachte mir, ich gehe früh in die Buchhandlung, schnappe mir ein Buch, stelle mich in die Ecke und lese den ganzen Tag das Buch. Und genau das habe ich gemacht. Das war eine der größten Buchhandlungen der DDR. Und da musste jeden Morgen die Abrechnung gemacht werden, vor der sich alle Frauen drückte. Und ich übernahm sofort die Abrechnung, zog mich mit diesen ganzen Dingern zurück und war dann für 4 Stunden verschwunden, hatte dann eine halbe Stunde die Abrechnung gemacht und las 3 Stunden Bücher. Insofern war das eine gute Zeit, aber wie gesagt, das war wieder eine Strafmaßnahme der DDR. Ja, dann habe ich an einer anderen Abendschule das Abitur gemacht. Dann habe ich mich beworben für das Drehbuchschreiberstudium an der Filmhochschule. Da wurden jedes Jahr nur 2 Leute genommen und die Aufnahmeprüfung dauerte ein halbes Jahr. Muss man entsprechende Arbeiten vorlegen. Das habe ich bestanden, wurde immatrikuliert und nach 3 Wochen durch einen Minister exmatrikuliert. Ja. Der Minister war für alle Kunsthochschulen zuständig Dadurch war klar, dass ich an keiner Kunsthochschule der DDR studieren kann und hatte mich dann auf Betreiben meiner Frau, Christiane, im Roman Tinker, für Philosophie entschieden.
Marxistisch, interessierte mich auch,
aber
dann
war es mir so nach 2 Jahren ein bisschen zu viel der Albernheiten und ich bin dann zur Logik gewechselt, also zu einer mathematischen Richtung. Und habe dann auch das Diplom in der Logik gemacht, in der modernen Logik, der mehrwertigen. Ja,
und dann kamen Theaterstücke, oder? Cromwell?
Geschrieben habe ich eigentlich schon immer die ganze Zeit. Ich wollte eigentlich immer Schriftsteller werden und bin dann da für mich die beiden bedeutsamsten Theaterautoren, Shakespeare und Molière sind, die beide jahrzehntelang, ihr Leben lang, immer am Theater gearbeitet haben. Da dachte ich, das ist die richtige Entscheidung. Man muss am Theater sein, um Theaterstücke zu schreiben. Das ist bei den Deutschen ein bisschen schwieriger. Der Faust ist ein ganz wunderbares Werk, aber für die Bühne eigentlich nicht so richtig geeignet. Und ein Autor wie Grappe hat Stücke geschrieben, die kein Theater aufführen kann, weil er hat da keine Schwierigkeiten, ein Personal von 80 Leuten auf die Bühne zu stellen oder auch mal 10 Elefanten müssen auftreten und all solche Geschichten hat Grappe reingeschrieben. Es ist wunderbar zu lesen, aber nicht aufführbar. Und da war das für mich wichtig, dass ich an den Theater gehe. Ich war ja vorher West-Berlin, konnte nach Ost-Berlin nicht gehen oder es war gefährlich. Man konnte wieder eingefangen werden. Also ich kannte eigentlich nur die West-Berliner Bühnen, wo ich regelmäßig hinging und lernte dann erst, nachdem ich wieder eingefangen worden war, die Ost-Berliner Bühnen kennen. Habe ich geguckt, wer der Beste ist. Und das war für mich von dem ganzen DDR-Regisseuren Benno Besson. Ein Schweizer, der am Deutschen Theater arbeitete. Ich hatte keine Verbindung, kein Mensch, der mich ihm empfehlen konnte. Bin einfach dann zum Theater gegangen, habe mich an den Bühnenausgang gestellt nach der Probe und bin zu ihm gegangen und habe gesagt, ich würde gerne bei Ihnen als Assistent arbeiten. Er guckte mich verwundert an, rieb sich den Schädel und sagte dann, gut, aber wir machen es auf die französische Art. Und ich dachte bei mir, französische Art, das klingt sehr gut. Und dann habe ich ja vorteilhaber gefragt, was ist denn französische Art? Und da sagt er, ohne Geld.
Oh.
Und dann habe ich ein Jahr da als Assistent ohne Geld gearbeitet. Habe ein bisschen Geld verdient als Kleindarsteller. Da bekam man am Abend 10 Ostmark. Er hat auch eine Operette inszeniert. Da trat ich auf und habe dort gesungen. Also ich sang schon immer. Das war besonders gut. Da gab es 40 Mark am Abend. Also insofern ist die Operette Die schöne Helena für mich die liebste Operette der Welt. Ja, dann wurde ich dann Dramaturg und schließlich Hausautor. Also in dem Jahr, wo ich kein Geld bekam, war die größte Sorge, die ich hatte, war, dass das Wehrkreiskommando mich vorlädt. Ich hätte keinen Arbeitsvertrag vorweisen können und wäre damit als arbeitsscheu eingestuft worden und sogenannte arbeitsscheue Leute wurden über Nacht gezogen. Also sie hatten keine 24 Stunden mehr in der Freiheit. Ja. Das zum Glück ist an mir vorbeigegangen. Das Wehrkreiskommando hat sich in der Zeit bei mir nicht gemeldet, aber es war eine tolle Zeit bei Besson und ich verdanke ihm unendlich viel. Und der andere Mann, dem ich unendlich viel verdanke, war der Chef vom Aufbauverlag, Elmar Faber, der sich unglaublich für mich eingesetzt hatte und dafür gesorgt hatte, dass ein Roman, nämlich Horns Ende, das in der DDR aufgrund des Drängens von Kurt Hager nie eine Druckerlaubnis bekam, illegal gedruckt wurde und ausgeliefert wurde. Und das hätte Faber fast den Kopf gekostet.
Man muss dazu sagen, worum es geht. Also es geht um den Selbstmord eines Historikers, des Horns sozusagen. Und 5 Leute erzählen aus ihrer Sicht, warum er sich umgebracht hat oder wie sie ihn sehen. Und denunziert wurde er. Das hat ihn in den Selbstmord getrieben.
Von dem Roman gab es dann 3-4 Jahre später eine zweite Auflage. Das war der DDR immer so, dass die Auflagen wurden festgesetzt von Staat bzw. dem Verlag. Also ein Erfolg eines Buches führte nicht dazu, dass es in der nächsten Woche nochmal gedruckt wurde, sondern dann hatte man 3 Jahre zu warten. Und dann sagte mir Faber, dass er jetzt bei der zweiten Auflage keine Druckgenehmigung mehr beantragen würde, weil das Buch ist ja schon erschienen. Insofern ist Horns Ende das einzige Buch in der DDR, was ohne Druckgenehmigung erschienen ist. Mhm. Ein Jahr bevor dann diese illegale Ausgabe von Faber erschien, war vereinbart, dass ich auf der Leipziger Messe aus der Neuerscheinung Horns Ende vorlese. Da das aber nicht erschienen war, hatte Faber gesagt, dann liest du aus einem anderen Buch vor. Und nach der Vorlesung kam ein junger Mann auf mich zu und sagte, wenn ich ihm das Buch, aus dem ich vorgelesen habe, signiere und schenke, dann würde er mir Horns Ende geben. Ich sage, wie soll das möglich sein? Ich sage, machen Sie nur, machen Sie nur. Also ich signierte das Buch, reichte es ihm und dann gab er mir ein Buch. Ich war ganz irritiert. Das war, auf dem Titel stand Karl May, der Geist des Liado Estacado. Und ich sagte, ja, was soll das? Nee, schlagen Sie auf. Und dann stellte sich heraus, in diesem Karl-May-Umschlag steckte das gesamte gedruckte Buch Horns Ende drin. Der Verleger Faber war begeistert. Ein Drucker hatte, um das Buch zu bekommen, die schon gedruckten Seiten in die Maschine gelegt und dann einen Umschlag, einen Buchumschlag rausgesucht, der dazu passt und dann mal für Sekunden auf die Maschine gedrückt und dadurch sind dann gleich ein paar Exemplare entstanden. Faber war begeistert, ich dagegen war tief erschrocken, weil wenn diese Geschichte im Westen dann erschienen worden wäre, dann wäre das Buch nie erschienen. Ja.
Herr Hein, Sie haben 1987 auf dem Schriftstellerkongress der DDR eine unfassbar mutige Rede gehalten, die Zensurpraxis der DDR als überlebt, nutzlos, volksfeindlich und ungesetzlich gegeißelt. Was hatte das für Konsequenzen?
Nicht wirkliche. Man hatte mich gefragt, ob ich eins der Hauptreferate halten würde. Ich hatte ein Dreivierteljahr vorher zugesagt. Dann setzte ein unheimlicher Druck ein, ich solle das Manuskript für die Rede vorlegen, dem Schriftstellerverband. Man wolle es übersetzen, damit die Ausländer auch den Text lesen können. Irgendwie roch ich den Braten und sagte, ich bin noch nicht fertig. Und das ging dann wochenlang so und dann teilte mir Hermann Kant eine Woche vorher mit, wenn ich nicht bis morgen den Text vorlege, würde ein anderer das Hauptreferat halten. So sage ich, nee, ist kein Problem, der Text ist fertig, Sie können ihn abholen. Und ich hatte bereits einen Computer, habe dann aus dem Text, ein sehr langer Text, 30, 40 Seiten, habe ich alle bösen Worte herausgestrichen. Also das Wort Zensur kam nicht mehr vor und so weiter. Alles, wo ein Hermann Kant hätte aufstocken müssen, alles war weg. Ein sehr lieber, freundlicher Text, völlig, völlig sinnlos. Also es fehlten ja die entscheidenden Wörter in den Sätzen, also man wusste gar nicht, was das ist. Und Kant rief mich auch völlig fassungslos an und fragte, was denn das für eine Rede sein soll. Und ich sagte, ach, wissen Sie, Herr Kant, das ist nur das Konzept, ich spreche frei. Ja. Und dann bin ich dann mit dieser Rede dahin marschiert und ich wusste, ich hatte 20 Minuten Redezeit für das Hauptreferat. Und ich wusste, ich brauche 45 Minuten. Und damit war klar, ich muss in diesen ersten 20 Minuten es so spannend machen, dass die Leute weiter zuhören wollen und eine Unterbrechung nicht zulassen werden. Das ist mir auch gelungen. Ich konnte die ganzen 45 Minuten diese Rede halten. Und dann fragte mich Frau Menge von der Zeit an, ob sie die Rede haben kann. Sie wollen sie in der Zeit abdrucken. Und ich habe gesagt, Marlies, ich will erstmal versuchen, sie in der DDR zu veröffentlichen. Ich habe sie dem Sonntag geschickt, einer Wochenzeitung, und dem Neuen Deutschland. Der Sonntag musste ablehnen. Vom Neuen Deutschland kamen die drei führenden Chefredakteure zu mir in die Wohnung, saßen auf meinem Sofa, sagten, dass sie genauso denken wie ich, aber sie können das nicht drucken. Ja. Und dann habe ich die Sache Marlies Menge gegeben und das Honorar war, glaube ich, nur, dass ich irgendwie eine unvorstellbar große Zahl, ich weiß nicht, 100 oder 200 Exemplare davon bekomme. Und dann setzte etwas sehr Schönes ein. Diese Rede hatte sich in der DDR dann schnell verbreitet, gerade unter den Studenten. Und die konnten jetzt diese bösen Sätze von mir straflos zitieren, weil sie ja auf dem Schriftstellerkongress der DDR gesagt worden waren. Also ihr Mut war dadurch absolut gedeckt und das war sehr schön, dass die Dozenten und Lehrer nichts dagegen machen konnten, weil es war ja eine Rede, die zwar nur in der Zeit abgedruckt worden war, aber die auf einem DDR-Schriftstellerkongress gehalten wurde.
Es ist so schade, dass es das nicht als Audio gibt. Ich habe überall in Archiven gesucht, nicht gefunden, aber ich habe was anderes gefunden. Am 4. November 1989, wenige Tage vor dem Mauerfall. Da haben Sie eine große Rede gehalten auf der großen Demonstration in Berlin auf dem Alex. Wahrscheinlich mit Blick auf das Haus des Lehrers. Die Fassade ist hier abgebildet. Das Mosaik kennen Sie alle. Und ich habe mal diesen Ausschnitt mitgebracht, den Anfang.
Liebe mündig gewordene Mitbürger, es gibt für uns alle sehr viel zu tun und wir haben wenig Zeit für diese Arbeit. Die Strukturen dieser Gesellschaft müssen verändert werden, wenn sie demokratisch und sozialistisch werden soll. Und dazu gibt es keine Alternative. Es ist auch von den schmutzigen Händen, von den schmutzigen Westen zu sprechen. Verfilzung, Korruption, Amtsmissbrauch, Diebstahl von Volkseigentum, das muss aufgeklärt werden. Und diese Aufklärung muss auch bei den Spitzen des Staates erfolgen. Sie muss dort beginnen. Hüten wir uns davor, die Euphorie dieser Tage mit den noch zu leistenden Veränderungen zu verwechseln. Die Begeisterung und die Demonstrationen waren und sind hilfreich und erforderlich. Aber sie ersetzen nicht die Arbeit. Lassen wir uns nicht von unserer eigenen Begeisterung täuschen. Wir haben es noch nicht geschafft. Die Kuh ist noch nicht vom Eis.
Ja, Herr Hein, das berührt auch heute noch, 36 Jahre später. Ich merke es Ihnen auch an. Hatten Sie damals vom demokratischen Sozialismus geträumt? Was war?
Das ist eigentlich immer doch ein Traum, der ist geblieben. Also das, ja, und das war natürlich sehr schön. Heute sind sehr viele Leute gekommen, aber das war damals eine Lesung, da hatte ich ein Millionenpublikum. Das habe ich nie wieder erreicht.
Sie waren schon in der DDR international bekannt. Viele andere Schriftsteller in der DDR hatten einen extremen Bedeutungsverlust erlitten. Die Verlage sind nicht mehr weitergeführt worden, wurden abgewickelt. Und es war nun ja alles sagbar. Früher hatten sie eine Bedeutung, weil die Schriftsteller mussten die Wahrheit ja transportieren. Hat sich denn für Sie als Schriftsteller nach der Wende was verändert? Oder was?
Nein, wenig, kaum etwas. Ich hatte das Glück, dass meine Bücher schon in vielen Ländern der Welt, also Fremder Freund, das waren ja 40 oder 50 Länder, dadurch hatte ich einen gewissen Namen. In Westdeutschland war ein Dutzend Schriftsteller aus der DDR bekannt. Nach dem Mauerfall hofften die anderen, dass sie jetzt im Westen auch verlegt werden. Und das passierte alles nicht. Die westdeutschen Verlage wollten diese älteren und alten DDR-Autoren mit ihren alten Romanen nicht drucken. Was für sie finanziell ein Riesenproblem. Also wirtschaftlich ging es da kaum weiter. Hinzu kam, dass viele der DDR-Verlage einfach bankrott gingen, es nicht schafften und deswegen ihre alten Autoren nicht mehr drucken konnten. Also das war für den Großteil der ostdeutschen Autoren äußerst verheerend.
Sie haben ungefähr die Hälfte Ihres Lebens in der DDR verbracht, Ihre Erfahrung aus der selbst erlebten Geschichte jetzt in vielen Werken weitergegeben, vor allem in diesem Das Narrenschiff. Sie geben auch musikalisch ja einiges weiter. Wir haben ja vorhin schon gehört, Sie singen. Ihre Frau ist, glaube ich, Opernsängerin. Ne? Wie ja. Muss man sich das musikalische Leben bei Ihnen zu Hause vorstellen?
Meine Frau irgendwann sagt, wenn es ganz heftig für sie wird, dann mit der Einstellung der Rolle, dass sie bittet mich, dass ich dann in die Berliner Wohnung fahre, weil sie braucht das Haus alleine. Sie verträgt es nicht, was ich verstehen kann, sie verträgt es nicht, dass einer bei den Proben zuhört. Das würde mir ähnlich gehen. Also ich könnte auch nicht schreiben, wenn neben mir einer auf dem Stuhl sitzt und da zusieht, was ich da fabriziere. Ich verstehe diese große Ruhe, das ja. Nein, meine Frau ist in Flensburg geboren und war da auf allen möglichen Bühnen der Welt aufgetreten. Und nach dem Fall der Mauer ging sie sofort in den Osten, weil sie wollte, dass sie sich für moderne Musik sehr interessierte. Sie wollte die ganzen ostdeutschen Komponisten kennenlernen. Hat sie auch kennengelernt bei einer Veranstaltung für einen verstorbenen Komponisten, mit dem ich befreundet war und lange Zeit am Theater war. Da hatte sie viele Lieder von ihm gesungen und es gab ein Gedenkkonzert von ihm und wir waren beide erschienen und haben da uns kennengelernt und dann ging das alles so ganz schnell. Ja.
Und Sie machen ja auch Musik mit Wenzel zusammen. Also er hat Lieder von Ihnen vertont, Texte vertont.
Ja, also ich mache keine Musik. Ich habe Texte für ihn geschrieben, Lieder für ihn geschrieben und wir haben auch andere CDs gemacht mit Texten. Nein, ich komponiere nicht.
Ja, aber Sie schreiben wunderbare Texte, die wir werden nachher auch noch zum Abschluss gleich einen Song hören. Also, Rückschau ist erledigt oder gibt es noch mal ein DDR-Buch von Ihnen?
Ach, sag niemals nie, ich weiß es nicht. Ich habe sehr viele Projekte vor mir, also bis ich 115 bin, habe ich ausreichend Projekte. Ich bin bin nur etwas beunruhigt, weil ich noch nicht weiß, was ich mache, wenn ich älter als 115 bin.
Aber Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben. Ich möchte darauf unbedingt noch eingehen, weil wir damit den Rückblick abschließen und nach vorne blicken. Und zwar das, was im Leben wirklich wichtig ist. Alles, was du brauchst. Ein Buch, glaube ich, das für alle Generationen was ist. Könnten Sie uns daraus noch eine Kostprobe geben, bitte?
Alles, was du brauchst, die 20 wichtigsten Dinge im Leben. Geschrieben mal für meinen Enkel, der mich mal fragte, was im Leben wichtig ist. Ich hatte ihm versprochen, ich schreibe das auf. Das ging nicht so schnell. Er hatte dann schon, als ich fertig war, schon das Abitur gemacht. Da interessierte ihn das nicht mehr so sehr. Aber gut, zwei Geschichten. Ein Freund. Freunde hat keiner zu viel, selbst die reichsten Leute nicht, denn richtige Freunde sind sehr selten und man kann sie nicht kaufen. Einen Freund oder eine Freundin sollte jeder haben. Ein Freund, das ist der, mit dem man nicht nur über Filme und Bücher und Mode und über die Jungen und Mädchen reden kann. Mit einem Freund kann man über das reden, worüber man eigentlich mit keinem sprechen kann. Wenn du den ganzen Tag die Tränen zurückgehalten hast, bei ihm kannst du sie loslassen. Er wird dich verstehen. Und wenn du dich in eine Situation gebracht hast, aus der es keinen Ausweg gibt, wenn du auf deine Eltern und die Lehrer und alle, die du kennst, wütend bist, wenn du nicht mehr weißt, wie du den Tag überstehen sollst und am liebsten tot wärst, dann hast du da noch immer deinen Freund. Der sagt dann nur, hey Mann, du steckst aber ganz schön tief in der Scheiße. Komm, lass uns ein Eis essen gehen und miteinander reden. So einer ist das. Freunde sind selten und sie können abhanden kommen, wenn man nicht aufpasst. Wenn du einen Freund verlierst, ich meine einen wirklichen Freund, dann ist das fast so schlimm, als ob deine Mama stirbt. Du wirst es dein Leben lang nicht vergessen. Und es wird dir doch wehtun, wenn du 100 Jahre alt bist. Also pass auf deinen Freund auf. Du brauchst ihn nämlich. Und er braucht dich. Das ist Freundschaft. Noch eine zweite Geschichte. Mama. Ja, ich weiß, sie nervt. Stets hat sie etwas auszusetzen und nörgelt herum. Nichts macht man ihr recht. Ständig kommt sie mit ihren dummen Ermahnungen und klugen Sprüchen. Ich weiß das alles und ich kenne das alles selbst, denn bei mir war das nicht anders. So ist jede Mama. Das war schon immer so. Aber ich will dir etwas verraten, woran du vielleicht noch nie gedacht hast. Eine Wahrheit, die du irgendwann einmal selber erfahren wirst. Und ich hoffe für dich, du erfährst sie nicht zu spät, denn das wäre schlimm und würde dich sehr bekümmern. Deine Mama ist die wichtigste Frau in deinem Leben. Ungelogen, das ist so. Du wirst doch viele Frauen kennenlernen. Tolle Frauen, aufregende, kluge, witzige, schöne Frauen. Vielleicht wirst du eine treffen, die du mehr liebst als jede andere. Vielleicht mehr als dein eigenes Leben. Du wirst dir wünschen, dass du jeden Tag mit dieser Frau zusammen sein kannst. Das wird sicher eines Tages passieren. Und dennoch bleibt deine dich nervende Mama für dich auch dann die wichtigste Frau. Nicht nur, weil sie dich auf die Welt brachte und dir geholfen hat, als du noch klein warst. Nicht nur, weil sie immer für dich da war und für dich gesorgt hat. Und auch nicht wegen der vielen Geschenke, dem schönen Essen, dem Schokoladenkuchen und den leckeren Eisportionen. Deine Mama ist die wichtigste Frau deines Lebens, weil sie dich im Arm hielt, als du noch klein warst. Weil sie später bei dir am Bett saß und dir Bücher vorlas, dich streichelte, dir den guten Nachtkuss gab und weil sie immer so gut gerochen hat. Du denkst jetzt vielleicht, das ist nicht viel und verstehst überhaupt nicht, wieso sie deswegen so wichtig sein soll. Ganz genau erklären kann ich dir das auch nicht, aber bei den Menschen ist das so. Die Frau, die uns einmal im Arm hielt, die als einzige unseren großen Kummer damals verstand und uns tröstete, ist für den Menschen die wichtigste Person. Für jeden Menschen. Und auch wenn du erwachsen bist, sogar wenn du schon alt bist, so richtig alt und deine Mama vielleicht nicht mehr lebt, auch dann noch bleibt sie der wichtigste Mensch deines Lebens. Auch du wirst das eines Tages erfahren und ich hoffe, du erfährst es rechtzeitig genug, um es dir zu sagen oder irgendwie mitzuteilen. Denn deine Mama versteht auch eine kleine Geste. Du solltest sie einmal streicheln, ganz kurz nur, oder ihr einen Kuss genau dann geben, wenn sie es nicht erwartet. Vielleicht, weil sie dich gerade wieder nervt. Wir sollten jetzt noch über Papa reden. Der ist ja auch irgendwie wichtig. Aber ich weiß, das ist im Augenblick kein guter Moment für dich, weil du dich tüchtig über ihn geärgert hast. Warten wir also lieber, bis er sich wieder beruhigt hat und man vernünftig mit ihm reden kann. Ich danke Ihnen.
Also vielen Dank, Christoph Hein, dass Sie nicht nur Ihre Gedanken, sondern auch Ihre Gefühle mit uns geteilt haben. Zu Gast im Literaturcafé von NDR 1 Radio MV zum Auftakt der Schweriner Literaturtage 2025. Eine ganz besondere Lesung. Ihnen, liebes Publikum, danke ich für das Interesse. Und Sie können diese Sendung auch nachhören in der ARD Audiothek unter der Rubrik Kunstkarten. Einen schönen Abend noch mit spannenden Büchern oder mit Liedern aus der Freundschaft von Christoph Hein und dem Liedermacher Hans-Eckert Wenzel sind einige entstanden. Unter anderem dieser Titel, Kehr aus, was habe ich verstanden von dieser Welt. Tschüss, sagt Anke Jahns.
Was hab ich verstanden von dieser Welt? Nur wenig und alles zu spät. Versuchte zu halten, das was sich nicht hält. Was längst hat ein Wind schon verweht. Was hab ich nicht alles übersehen? Den Himmel, dein Lachen, das Gras. Ich habe dich achtlos geküsst im Gehen und dachte an irgendwas. Freunde zu treffen war angenehm, was war sich zu treffen so schwer? Es gab nie die Zeit für ein Wiedersehen, dann sahen wir uns nimmer mehr. Ich lächelte stets, denn das Lächeln besticht, zu zeigen, mir geht es nicht schlecht. Mir wuchs der Erfolg aus meinem Gesicht, so sicher und selbstgerecht. Das ist mein Refrain, ich weiß, wie er geht. Immer zu wenig, immer zu wenig, immer zu wenig und alles zu spät. Ich habe erfolgreich gerechnet, mein Geld gespart und gezählt und gewann. So glaubte ich damals, das wäre meine Welt und hab meine Zeit wohl vertan. Um alles besorgt, gab um vieles mir Mühe, hab an alles und keinen gedacht. Und die mich einst liebte, sie ging in der Früh, nach einer schlaflosen Nacht. Das ist mein Refrain, ich weiß, wie er geht. Immer zu wenig, immer zu wenig, immer zu wenig und alles zu spät. Wo andere geliebt haben und gelacht, war mir nur das Leben verworren. Heute weiß ich es endlich, wüsst, wie man es macht, wie gerne beginne ich von vorn. Nun hab ich verloren, ich hab mich verzählt und spüre, wie alles vergeht. Was hab ich verstanden von dieser Welt? Nur wenig und alles zu spät. Das ist mein Refrain, ich weiß, wie er geht. Immer zu wenig, immer zu wenig, immer zu wenig und alles zu spät. Immer zu wenig, immer zu wenig, immer zu wenig, immer zu wenig, immer zu wenig und alles zu spät.